vielen Dank euch. Ja, ich wurde gebeten, mich kurz vorzustellen. Ich bin Johannes Atzert, bin jetzt 35 Jahre alt, habe hier in Kassel soziale Arbeit studiert, komme eigentlich aus der Nähe von Fulda und habe dann über Arbeit im CVJM in Eisenach, dann meine theologische Ausbildung am Johanneum in Wuppertal, meinen Weg nach Kassel zurückgefunden und bin seit 2,5 Jahren etwa jetzt in Kassel im Friedenshof, Pastor für junge Erwachsene. Und genau, macht Spaß da, ist herausfordernd. Ich bin quasi in Corona eingestiegen und das war wundervoll. In einem Beruf, wo man eigentlich ja mit Menschen arbeiten möchte und keine Menschen sehen darf. Das war gut und ich merke, es hängt mir immer noch nach. Und es ist einfach schön, jetzt auch hier zu sein. Ich war tatsächlich vor mit meiner Frau, ich bin verheiratet, keine Kinder. Meine Frau wäre auch gerne hier gewesen, hat leider Kaffeedienst und den nicht verschieben dürfen können. Und deswegen bin ich heute alleine hier. Genau, so. Ja, ich war vor ein paar Monaten, ich glaube, oder vielleicht ist es schon fast ein Jahr her, war ich schon mal hier mit Maren und André. Von Maren darf ich euch herzlich grüßen. Genau, und konnte mir diese Gemeinde schon mal angucken und es ist sehr, sehr cool, wie ihr hier miteinander unterwegs seid. Genau, da gibt's noch was zu mir. Ich mache gerne Musik, spiele Gitarre und finde es eins der schönsten Instrumente, die Gott erfunden hat. Ja, ansonsten gerne nachher Fragen stellen, löchert mich, das ist okay. Ja, heute Predigttext. Mir wurde dieser wundervolle Text zur Verfügung gestellt und darüber werden wir heute nachdenken. Und genau, ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid. Wahrscheinlich habt ihr alle ganz tolle Möbel zu Hause. Stellt euch vor, ihr geht in dieses böse Einrichtungshaus und kauft euch da ein Möbelstück. IKEA, so einen schönen Schrank oder eine Einbauküche, die über Eck geht oder irgendwie sowas Schönes. Und ihr packt das in euer Auto, fahrt nach Hause, breitet es dort aus, habt noch eine Freundin, einen Freund mitgeholt, weil man soll das ja immer zu zweit aufbauen, habt einen Teppich untergelegt und das ganze Zeug liegt dann da und ihr fangt an zu bauen. Ihr schraubt und schraubt und schraubt und irgendwann merkt ihr, Moment, die Schraube müsste hier durchgehen eigentlich. Und es geht nicht, weil irgendwie hakt da was. Oder das Scharnier, die Schranktür sollte eigentlich ganz gemütlich aufgehen, aber irgendwie, irgendwo hakt das einfach nur. Und ihr merkt, dieser Plan, der dabei ist und das, was ihr gebaut habt, Ähnlichkeiten sind da. Ähnlichkeiten sind da, aber es ist nicht wirklich deckungsgleich, es passt nicht so ganz zusammen. Und so Situationen, ja, die können frustrierend sein, können wütend machen. Und mir ging es sehr oft so, dass ich mir dachte, also die Person, die diesen Plan gemacht hat. Nee, da ist ein Fehler drin, das klappt nicht. Weil ich hab ja alles richtig gemacht, das ist ganz wichtig. Ich habe alles richtig reingedreht und so. Und dieses Problem hatten schon die Christen früher, die ersten Christen, das hatten schon Juden früher, also nicht mit IKEA, aber mit dieser Frage, was ist, wenn hier ein Plan ist, wenn wir uns auf Gottes Plan irgendwie einlassen wollen, aber das, was wir in unserer Wirklichkeit, in unserem Leben erleben, das passt nicht übereinander. Und mit dieser Frage jongliert dieser Text, den wir heute haben, und den möchte ich gerne vorlesen, in Gänze. Wir haben ihn schon in einem Auszug gehört. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen. So soll auch das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt. Und es soll ihm gelingen, wozu ich es sende. Es ist ein wundervoller Text. Und der Kontext, in den dieses Wort reingesprochen ist, ist alles andere als wundervoll. Das Volk Israel steckte in einer elementaren Krise. Alles war im Eimer, alles, was sie sich aufgebaut hatten, die Existenz, die schön eingerichtete Wohnzimmer, Kinderfamilie, alles war den Bach runtergegangen. Die Politiker hatten sich massiv verzockt, haben nicht auf das gehört, was Gott ihnen gesagt hat, haben nicht auf die Propheten gehört, die sie immer wieder gewarnt haben. Und der ganze Wahnsinn endete damit, dass ganze Städte verwüstet waren, ein Drittel der Bevölkerung gestorben, nochmal ein Drittel dann in den Nachwehen, in Hungersnöten umgekommen. Und die paar Menschen, die es überlebt haben, die waren wurden verschleppt zum Großteil. Und jetzt sitzen diese Menschen so ein, zwei Generationen später in Babylon und waren kurz davor, all das, was sie geglaubt hatten, in die Tonne zu werfen. Wie sollten sie an einen Gott glauben, der sowas zugelassen hatte? Wie sollten sie an einen Gott glauben, der offensichtlich viel schwächer war als die Götter von Assur und als die Götter von Babylon? Dieser Gott, an den ihre Eltern noch geglaubt hatten, das war für sie nicht mehr greifbar. Sie hatten keine Lust mehr, auf Gott zu warten. Sie hatten keine Lust mehr darauf, sich da die ganze Zeit abgrenzen zu müssen. Und sie hatten in der Zwischenzeit auch die assyrische und die babylonische Hochkultur kennengelernt, haben die Tempel gesehen, wie schön die waren, haben die vielen Gottesstatuen gesehen, die sie da hatten. Und dieser Gedanke, sich dieser Kultur anzupassen, der rückte immer näher, der wurde immer verlockender. Und in diese Situation hinein spricht das Jesaja-Buch, vor allem diese Verse hier, um neue Hoffnung zu wecken. Es versucht, diesen müden und entmutigten Israeliten neue Kraft zu geben, sie zu trösten und ihnen neues Vertrauen zu schenken. Und ich glaube, dass dieser Text genau deswegen auch für uns heute immer noch sehr, sehr wertvoll sein kann, wir davon profitieren können, weil wir da so ein, ja, gewissermaßen so ein bisschen Tipps für so ein geistliches Krisenmanagement bekommen. Und da steigen wir jetzt quasi ein mit dem ersten Vers, mit den ersten Versen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So, erinnern wir uns nochmal an diese kleine IKEA-Krise vom Anfang. Wir haben einen Plan, wir haben ihn befolgt. Aber wir merken mit der Zeit, dass was da entsteht, das ist kein Schrank, das ist ein abstraktes Kunstwerk. Das ist irgendwie was anderes. Wir tun, was wir können, aber es führt uns irgendwie nicht zu einem schönen Ergebnis. So wie die Könige von Israel das gemacht haben. Sie haben versucht, auf dieser großen politischen Weltbühne mitzuspielen, haben Allianzen geschmiedet, um das Volk zu schützen, um Israel stark zu machen, make Israel great again, und wollten die Macht sichern, aber das, was dabei rauskommt, ist eine Katastrophe. Es gibt Situationen, in denen wir irgendwie vor einem ähnlichen Problem stehen. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, Marion hat das schon so ein bisschen angedeutet, kann das unterschiedlich kompliziert werden. So. Ich bin von meinen Eltern her und von der Gemeinde her so in einer Gemeinde aufgewachsen, wo es mir wichtig war, ich möchte das tun, was Gott von mir möchte. Gott hat einen Plan für mein Leben und diesen Plan, den möchte ich erfüllen. Weil wenn ich diesen Plan für mein Leben nicht erfülle, wäre nicht cool. Und dann kam es irgendwann, dass die Schule sich langsam dem Ende näherte und ich mein Abi geschrieben habe und ich jetzt nicht wusste, okay, was passiert jetzt? Will ich studieren? Mache ich eine Ausbildung? Ein FSJ? Fange ich an zu jobben? Keine Ahnung. Also, was mache ich? Ich frage natürlich Gott, ey, was willst du für mein Leben? Und ich habe gebetet, dass Jesus mir zeigt, was dran ist, dass Jesus mir zeigt, was ich tun soll. Und auf einmal habe ich diese Erfahrung gemacht, die diese Juden im Exil gemacht haben, dass es sich anfühlte, als wäre Gott gerade auf Urlaub. Als wäre Jesus gerade irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs, würde irgendwelchen Menschen helfen, aber hat gerade keine Zeit, mir zuzuhören. Und diese Situation kommt jetzt dieses Wort von Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und von meiner Prägung her war das dann eben ähnlich wie bei Marion, dass ich mir dachte, ja, ich will das ja tun, was du sagst, aber ich höre es nicht. Und auf einmal habe ich ein Riesenproblem, weil ich nicht mehr weiß, was will Gott denn jetzt überhaupt? Und ich warte und ich warte und ich warte. Und dieses Problem, was dann entsteht, ist folgendes, dass ich habe euch mal mein Problem hier mitgebracht, also die Reaktion auf das Problem. Und ich hatte diesen Schulabschluss. Ich wusste, ja, in 4 Monaten schreibe ich mein Abitur. Hoffentlich. Und dann ist es da. Und ich habe gebetet, Gott, was mache ich danach? Was soll ich studieren? Wo siehst du mich? Und es waren nur noch 3 Monate. Es kam näher. Und ich habe gebetet, Gott, bitte sag mir, was los ist, was ich tun soll. Und es passierte nichts. Es waren 2 Monate. Und das Schöne ist, je näher man diesem Problem kommt, desto mehr sieht man das Problem. Aber alles andere nicht mehr. Die ganzen Handlungsmöglichkeiten, die man eigentlich hat, die man auch noch sieht, wo man hier steht, die werden immer, immer kleiner, immer geringer, je näher dieses Problem rückt. Und deswegen glaube ich, ist es, dass Jesaja hier nicht sagt, ey, du, es gibt einen Plan für dein Leben, Gott hat einen Plan und wenn du den nicht machst, dann ist dein Leben vermurkst. Sondern ich glaube, dass wir das Ganze anders hören müssen. Weil bei mir ist diese Angst entstanden, in diesem Zeitpunkt, dass ich dachte, also ich hatte wirklich die Angst, dass ich das Abi, keine Ahnung, schaffe oder nicht schaffe und dann auf der Straße lande, obdachlos werde und ich hatte keine Ahnung, was wird dann. Da ist wirklich so eine ganz irrationale Angst in mir entstanden, dass ich dann ein Riesenproblem habe. Und das passiert, wenn wir solche Bibelworte lesen und sie wahrscheinlich falsch verstehen, weil ich glaube, dass Jesaja das ganz, ganz anders gemeint hat. Ich glaube, er hat es eher so gemeint, da wo du keinen Ausweg mehr sehen kannst, da sieht Gott noch einen Ausweg. Da wo du nicht mehr weiter weißt, da wo deine Wege an ein Ende kommen, ne, weil du vor dem Problem stehst, da sieht Gott noch ganz, ganz viele andere Wege, die du gehen könntest. Also entspann dich, geh einen Schritt zurück. Tret noch einen Schritt zurück und noch einen. Und gib dir wieder die Möglichkeiten, all die Wege zu sehen, die Gott insgesamt dir zur Verfügung stellt. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Das ist kein Druck, das ist Befreiung. Da, wo wir keine Wege mehr sehen, so wie die Israeliten im Exil, die nicht wussten, ja, was soll das denn noch werden? Wir sind jetzt hier aufgewachsen, unsere Eltern wurden hierher verschleppt, wir werden unser Leben lang hier bleiben. Das war's. Das ist erledigt. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und Gott kennt Wege und schafft neue Wege, da wo wir es nicht für möglich halten. Das ist, glaube ich, so dieser erste Hinweis aus diesem Text, einen Schritt zurück zu machen. Und dieser Tipp ist ganz eng mit einem zweiten verbunden, weil das gelingt nur, wenn wir gleichzeitig auch unseren Blick neu ausrichten. Wenn wir hin zu Gott schauen, wenn wir das wieder neu lernen. Das ist dieser zweite Tipp, den ich da irgendwie so rausgefunden habe, der mich da angesprochen hat. Gottes Verheißungen im Blick behalten. Jesaja schreibt, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und es ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist ein krasses Bild, so Schnee und Regen, weil der fällt vom Himmel und da machen wir nicht viel, da können wir nicht viel machen. Wir waren im Sommer auf einem Pfadfinderlager und wer schon mal auf einem Zeltlager war, der weiß, es gibt manchmal so Tage, wo es anfängt zu regnen. Und ich finde es immer cool, wenn es auf einem Pfadfinderlager regnet, weil das gibt ein ganz anderes Feeling. So, wenn es nur Sonnenschein ist, das ist ein bisschen langweilig, aber so ein bisschen Regen ist cool. Das Problem war, dass wir da nicht nur so ein bisschen Regen hatten, sondern es war so Sinnflut. So, Gott hat die Eimer so richtig ausgekippt. Das Wasser fing an, durch die Zelte zu laufen und sowas. Und ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwo diesen Hahn gibt, wo ich an einen Baum gehe und ich drehe den Regen so ein bisschen zurück, dass wir dieses Erlebnis Regen haben. Das ist für Kinder immer eine sehr gute Sache. Aber dass es nicht so brutal ist. Aber das geht nicht. Wir können Regen nicht abschalten. Wir können uns unterstellen. Gerade bei Zelten merkt man irgendwann, tropft dann doch durch. Wir können Regenschirm aufspannen oder sowas. Wir können uns gute Gummistiefel anziehen und sowas. Aber wir können an dem Regen nichts ändern. Der kommt, der fällt. Und er macht, wozu er da ist. Er macht nass. Und für Natur ist Regen, ist Wasser immer richtig, richtig gut. Das haben die damals schon so gemerkt, so in diesen ganzen Steppengebieten, wenn es da geregnet hat, da kam auf einmal Leben in die Bude. Da hat ja die Pflanzen, die haben es aufgesogen, dann haben die angefangen zu blühen. Die Früchte, die wurden voll, wurden knackig, saftig, frisch. Das war richtig gut. Sie haben gemerkt, ohne Regen, ohne Wasser, ohne das, was dann dadurch passiert, dass die Pflanzen anfangen, wirklich Energie zu kriegen, da ohne das wäre kein Leben möglich. Und das ist dieses Bild, das genauso unaufhaltsam und lebensspendend Gottes Wort für uns ist. Und wir seine Versprechen und seine Zusagen genauso dringend brauchen, wie die Natur Wasser braucht. Und das wird bei Jesaja sehr, sehr, sehr konkret. Also wenn ihr euch das mal antut und euch heute Nachmittag hinsetzt und ab Kapitel 40 mal lest, 40 bis 55, diese 15 Kapitel, die tropfen davon, die triefen davon, dass Gott immer wieder sagt, ich möchte vergeben, ich möchte Neues schaffen. So ein paar von diesen Highlights aus diesen Kapiteln. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Als Christen leben wir davon, dass wir von Gott gesehen werden. So wie es auch dieses Jahr in der Jahreslosung steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir brauchen diese Zusagen Gottes so dringend in unserem Leben, wie wir Wasser trinken müssen. Weil unser Glaube ganz schnell so aussieht wie die Blumen in meiner Singlewohnung, so mit hängenden Köpfen, verwelkt, halbtot, weil ich vergessen habe, sie zu gießen. Aber das ist, wir gießen unseren Glauben dadurch, dass wir uns an Gottes Zusagen erinnern. Bei Luther war es wohl so, dass er immer wieder sehr, sehr starke Anfechtungen hatte und Zweifel hatte. Und es hat ihn geplagt, das hat ihn richtig fertig gemacht. Er ist wohl zum Teil mehrmals am Tag zu seinem Beichtvater gerannt, hat gesagt, oh, du musst für mich beten, du musst für die Beichte abnehmen, weil ich komme in die Hölle. Und es waren existenzielle Ängste. Das war nicht so ein bisschen, er hat richtig, richtig Angst gehabt. Und irgendwann war es diesem Beichtvater so, dass er gesagt hat, oh, Junge, du bist getauft, chill mal. Du bist getauft. Und das hat in Luther so einen Schalter umgelegt, dass er gemerkt hat, stimmt, in der Taufe wird Gottes Ja zu mir, wird Gottes Zusage, dass er Ja zu mir sagt. Greifbar. Und dann war es so, dass er immer wieder, wenn er dann diese Gedanken bekommen hat, wohl mit Kreide ganz groß vor sich auf den Tisch geschrieben hat, ich bin getauft. Dieses Ja Gottes hat er sich vergewissert. Ich bin getauft. Gott hat Ja zu mir gesagt. In meiner Taufe. Und das hat ihm geholfen, in diesen Anfechtungszeiten, in diesen Zweifelzeiten durchzuhalten. Bei mir ging das damals mit dieser Berufswahl, mit dieser Frage, was mache ich mit meinem Leben, so weiter. Also ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen und dachte, oh, das kann es doch nicht sein, was ist das? Wo ist dieser Gott? Das hat mich richtig genervt. Gott hat mich richtig, richtig genervt, dass er sich nicht meldet. Und dann gab es irgendwann diesen einen Moment, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und ich bin bei Psalm 139 rausgekommen. Und wer so ein bisschen länger schon so dabei ist, der kennt diesen Psalm und ich dachte, ich kannte den nicht. Und ich habe diesen Psalm gelesen und ich dachte, den hat Gott für mich da reingeschrieben. Der steht nur für mich da drinne. Ich habe gelesen, ich habe deine Nieren bereitet im Leib deiner Mutter. Ich kenne dich. Und dann geht es irgendwann später weiter, nähme ich die Schwingen der Morgenröte und flüge bis ans äußerste Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Und das war dieser Moment, wo in mir dieser Schalter umging und ich gemerkt habe, es gibt keinen Ort, wo ich sein könnte, wo Jesus nicht ist. Kein Ort. Und ich habe gemerkt, ey, wenn das so ist, dann ist es ja ganz egal, ob ich obdachlos werde und auf der Straße lande. Wenn Jesus bei mir ist, dann ist doch alles gut. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich diesen Blick wieder auf Gott richten konnte, dass ich diese Schritte zurückgehen konnte und gemerkt habe, okay, ey, es kann weitergehen. Und das ist dieser zweite Punkt, immer wieder auf Gott schauen, sich diese Zusagen Gottes neu vor Augen führen, sich immer wieder neu daran erinnern, weil die uns Kraft geben für unser Leben. Für das, was so vor uns liegt. Und das, diese Kraft, die wir daraus ziehen können, bringt uns dann auch zum dritten Punkt, was Jesaja da schreibt, trau dich. Er schreibt, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. In Babylon gab es auf einmal eine neue Entwicklung und der König hat gesagt, hier Leute, liebe Israeliten, wenn ihr wollt, dann dürft ihr gehen. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr nach Israel zurückkehren. Das, was irgendwie undenkbar war, ist passiert. Und jetzt standen die Israeliten auf einmal vor einer Entscheidung. Bleiben sie in Babylon, diesem Ort, den sie kannten. Da kannten sie die Wege, die wussten, wo der Bäcker ist, wo sie die Milch herkriegen, wer die besten Eier frappiziert. Und sie konnten dort bleiben. An diesem Ort, der ihnen vertraut war. Der sie aber auch immer wieder an ihre Zweifel erinnerte. Und an das vermeintliche Scheitern ihres Gottes. Oder sie konnten zurück nach Israel. Dem Land, von dem sie so wahnsinnig viel gehört hatten. Neu anfangen und sehen, was passiert mit dem, was Gott uns zugesagt hat. Aber auch das klingt erstmal cool, ist aber auch mit Strapazen verbunden. Sie mussten irgendwie zurücklaufen. Es gab ja noch keine Züge, noch keine Autos. Also anstrengender Weg zurück und sie wussten nicht, was passiert. Wie sieht Juda aus jetzt mittlerweile? Viele, viele Jahre später. Was ist da passiert? Sie wussten nicht, was sie erwartet. Und die Aufforderung von Jesaja ist aber glasklar. Er sagt, geht. Geht los. Und zwar nicht irgendwie, sondern geht voller Freude. Schaut nicht wehmütig zurück. So, oh, damals war ja so toll. Sondern geht und freut euch auf das, was vor euch liegt. Freut euch auf diesen Weg, der sich euch da eröffnet. Wagt dieses Vertrauen. Und dann werdet ihr erleben, dass Gott euch Frieden schenkt. Genauso wie Abraham, der losgegangen ist im Vertrauen und der gemerkt hat, ey, es war gut, was passiert ist. War nicht einfach, aber es war gut. So wie das Volk Israel aus Ägypten rausgelaufen ist. Es war nicht einfach, aber sie haben gemerkt, es ist gut. Ich glaube, wir brauchen manchmal diesen Tapetenwechsel. Wir müssen manchmal alte und vertraute Wege verlassen, um Gott wieder neu zu erleben und dahin zu kommen, wo Gott uns haben will. Und das bedeutet auch, dass wir Verantwortung übernehmen. Und im Gespräch mit Jesus dann mutig auch selber Entscheidungen treffen. Nicht darauf warten, dass irgendwann so, keine Ahnung, ein Brief vom Himmel fällt und da drinnen steht, das und das machst du jetzt, sondern selber mutig Entscheidungen treffen. Wenn wir dieses Bild vom IKEA-Schrank nochmal nehmen, wir haben dann am Ende so eine Schraube gefunden, die übrig ist. Und dann, okay, ich drehe die da jetzt rein. Und dann guckt man, was passiert, was bei rauskommt. Vielleicht wird der Schrank ein bisschen schief. Vielleicht wackelt der so ein bisschen. Das Schöne bei diesen IKEA-Schränken ist ja, auch wenn man den komplett so aufgebaut hat, wie es im Plan steht, ein bisschen wackelig sind die immer, das, was die Stabilität gibt, das ist die Rückwand. Wenn man die Rückwand dann da reinhämmert, dann steht er stabil. Und ich glaube, dass Jesus in unserem Leben wie diese Rückwand in diesem Schrank ist. Der hält sich im Hintergrund. Aber Jesus ist derjenige, der letzten Endes die Stabilität in unserem Leben gibt. Und das hängt dann nicht daran ab, wo ich jetzt irgendeine Schraube reingehämmert habe, sondern an dieser Wahrheit, dass Jesus ein Teil von meinem Leben ist. Und das war dieser Punkt damals bei meiner Berufswahl, dass ich zwar nicht diese konkrete Antwort hatte von Gott, die ich wollte, dass ich wusste, Johannes, tu das. Studiere soziale Arbeit, mach vorher ein FSJ und geh dann nach Eisenach. Dort wirst du deine Frau kennenlernen und so weiter. Das hätte ich gerne gehabt, gab's aber nicht. Aber das brauchte ich in diesem Moment auch gar nicht mehr, weil ich wusste, Jesus ist bei mir. Und egal, wie ich mich entscheide, Jesus wird dabei sein. Und das hat mir diesen Frieden gegeben für die Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich gesagt habe, Jesus ist dabei, geil, ich mach das jetzt. Ich wusste, wenn Jesus bei mir ist, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott bei uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das ist dieser dritte Hinweis, den Jesaja uns da mitgibt. Traut euch. Entscheidet mutig. Genau, ich fasse diese drei Krisentipps von Jesaja nochmal so zusammen. Gott hat mehr Möglichkeiten, als wir sehen. Deswegen können wir getrost einen Schritt zurückgehen. Und Gott liebt dich, Gott liebt dich. Wir können unsere Blickrichtung ändern, weg vom Problem, hin zu Gott. Indem wir uns an seine Zusagen, an seine Versprechen an uns erinnern. Und aus dieser Beziehung heraus können wir auch Vertrauen wagen, können wir Entscheidungen treffen und auch anfangen, die Umstände, die uns umgeben, auch selber aktiv mitzugestalten. Und wir müssen dabei keine Angst haben, irgendwie einen Riesenfehler zu machen. Wie kann das konkret werden in unserem Leben? Ich glaube, das ist immer mal sinnvoll, sich hinzusetzen und mal mit Gott zu reden. Ey, wo sind denn meine Punkte gerade? Wo sind denn meine kleinen Mini-Krisen? Und wo habe ich mich auf so ein Problem so stark auf ein Problem fixiert, dass ich nicht rauskomme. Und dann diese Sachen aufzuschreiben und dann zu sagen, Jesus, du kennst Wege, die ich nicht kenne. Und das ist gut. Danke dafür. Hilf mir, eine neue Perspektive zu gewinnen. Schenk du mir eine neue Perspektive. Amen. Einfach ganz kurz. Und dann diesen Zettel nehmen, wo das Problem draufsteht, und verbrennen, weil das ein schön theatralischer Moment ist. Oder wegwerfen, wie auch immer. Aber einfach sich bewusst zu machen, ey, dieses Problem, was ich habe, das ist weg. Das darf ich auf der Seite legen. Oder eine zweite Sache, die man mal machen kann, sich vornehmen, in der kommenden Woche jeden Tag einer Person eine Ermutigung zuzusprechen. Per WhatsApp, per Anruf, per E-Mail, SMS, Rauchzeichen, wie auch immer. Einfach mal sagen, ey, schön, dass du da bist. Gott liebt dich. Gott hat dich hier und hier geliebt. Ermutigt uns. Lass uns das wieder einüben, uns zu ermutigen. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich das mache und andere Leute ermutige, sage ich mir das auch selber. Und vielleicht braucht man das auch gerade, dass man in einer Situation steckt und man braucht es, dass jemand anders auf mich zukommt und mir sagt, ey Johannes, Gott ist für dich. Gott sieht dich. Gott hat die Haare auf deinem Kopf gezählt, das sind nicht mehr viele, aber er kennt dich und er hat dich lieb. Und auch das in Anspruch zu nehmen, dass wir hier als Gemeinde zusammen sind. Vielleicht brauchst du es, dass jemand für dich betet. Und dann such dir jemanden und sag, ey, ich brauche das gerade, dass jemand mir was zuspricht, dass jemand für mich betet, weil ich gerade selber nicht die Kraft dafür habe. Lass uns dieses Gemeindeleben wirklich ausschöpfen. Und das scheint ja auch so zu passieren, von dem, was ich in den Ansagen so gehört habe. Richtig gut. Diese Kultur des Miteinanders, schiebt das an, macht das weiter. Das ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch immer wieder Orte hat, wo wir uns mit Gott konfrontieren. Das kann der Gottesdienst sein, das kann so ein Hauskreis sein, Kleingruppen, persönliches Bibellesen, Bibelworte auswendig lernen, ist bei so in meiner Generation ja nicht mehr so in. Ich glaube, einige von euch haben da noch mehr Erfahrung mitgemacht, gerade im Konfi-Unterricht und sowas. Aber das ist das Geniale, die Bibelworte, die man früher mal gelernt hat, die nimmt einem keiner mehr weg. Die sind da. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die poppen immer dann wieder hoch, wenn ich merke, oh, jetzt ist gerade haarig. Und auf einmal kommt wieder, zack, Johannes 3,16. Ah, wie schön. Genau. Und ich lade dich jetzt ein. Wir nehmen uns jetzt auch nochmal ein bisschen Ruhe und mit Gott darüber zu sprechen, wo er dir vielleicht neue Perspektiven schenken möchte auf dein Leben. Neue Perspektiven in bestimmten Situationen, in denen du drinsteckst, in denen vielleicht auch Menschen aus deiner Familie drin stecken. Um mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Ihn zu bitten, dir seine Liebe neu zu zeigen. Dir neu zuzusprechen, dass er das zerbrochene Rohr nicht abknicken wird und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Dir neu zuzusprechen, dass du dich nicht fürchten musst, weil er dich kennt und er dich bei deinem Namen ruft. Dass du Wege aus ausweglosen Situationen schaffst. Und darum möchte ich bitten, dass wir das erleben, Jesus. Dass du uns immer wieder neu ermutigst, Entscheidungen zu treffen. Und dass wir immer wieder erleben, dass du uns begleitest, dass du uns nicht alleine lässt. Und dass du in unserem Leben eine Kraft freisetzt, die größer ist als das, was uns umgibt. Als das, was uns Angst macht. Und lass uns wirklich diese Freude neu erleben, die das Leben mit dir ermöglicht. Danke dafür, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns Frieden schenken möchtest. Und danke, dass wir uns auf diese Zusage stellen dürfen, dass dein Friede höher ist als all unsere Vernunft und dass du unsere Herzenssinne bewahren wirst in Christus Jesus. Amen.